So, liebe Entitäten, wären wir in UTC, ist es jetzt schon Mitternacht. Und Mitternacht ist Geisterstunde. Und Geisterstunde bedeutet gruselige Dinge. Gruselige Dinge wie Mathematik und Physik. Aber wie auch bei den Geistern gibt es immer sehr starke Persönlichkeiten, die sich dem Bösen in den Weg stellen und uns das Ganze ein wenig näher bringen wollen. Rosa hat schon seit vielen, vielen Jahren eine Faszination für die Teilchenphysik, was ehrlich gesagt für mich immer der absolute Albtraum war. Und sie wird uns jetzt die nächsten 30 Minuten erklären, warum das alles überhaupt nicht böse ist. Einen großen Applaus bitte für den Einstieg in die Teilchenphysik von Rosa.
Hi, ich bin die Rosa. Ich bin 18 und ich studiere momentan Physik an der TU Graz. Und noch dazu besuche ich auch Mathematikvorlesungen. Und ich werde euch heute etwas über die Teilchenphysik erklären. Wow. Da stellt sich mal als allererstes die Frage, wieso eigentlich Teilchenphysik? Da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich noch etwas kleiner war und, naja, halbwegs denken konnte, da habe ich mich das erste Mal gefragt, wie funktioniert eigentlich die Welt? Ich habe meine Hand angesehen und ich habe mir gedacht, wenn ich ihr sage, sie soll sich bewegen, dann bewegt sie sich einfach. Wie kann das überhaupt passieren? Aus was besteht meine Hand eigentlich? Aus was bestehe ich? Aus was besteht die Welt um mich herum? Und naja, ich sag's mal so, wenn man sich solche Fragen stellt, dann ist es im ersten Moment nicht so einfach, eine Antwort darauf zu finden. Und ich würde auch sagen, jeder Mensch findet diese Antwort auf seine eigene Weise und vielleicht sogar in anderen Themen. Für mich persönlich war es die Teilchenphysik, die für mich Klarheit gebracht hat. Genau. Und das Interessante ist, wie ihr euch wahrscheinlich denken konntet, wenn man sich mit Teilchenphysik beschäftigt, dann kommt man relativ schnell drauf, dass das ganz schön viel Mathematik ist. Die Teilchenphysik, die besteht quasi aus Mathematik. Also es gibt keine Teilchenphysik ohne Mathematik. Und ich sag's mal so, am Anfang war das alles ein bisschen schwierig zu verstehen. Also man ist überfordert. Man hat manchmal das Gefühl, man schafft das alles nicht. Was ist, wenn man zu dumm dafür ist? Wenn man einfach nicht intelligent genug ist, um das alles zu verstehen? Wenn man die Teilchenphysik nie verstehen wird, weil man die Mathematik dahinter nicht versteht? Und naja, diese Gedanken haben mich mit der Zeit natürlich umtrieben. Und irgendwann hat dann mein Physikstudium begonnen. Und ich habe auch beschlossen, Mathematik anzufangen. Und habe somit die Analysis 1 Vorlesung, das ist eine ganz schlimme Vorlesung, besucht. Und da hatte ich Gott sei Dank oder habe noch immer einen tollen Professor, der mit uns, naja, wenn die Vorlesungen ziemlich lang sind, so 2 Stunden, dann macht er mit uns immer Jausenpausen. Das heißt, er macht immer eine kurze Pause, wir hören auf mit Analysiszeug und Konvergenzen und so. Und er holt seine Kekse raus und wir besprechen ein mathematisches Thema, was er uns eben vorstellt. Und eines Tages, da hat er uns ein Video gezeigt. Und zwar von Hugo Dominil Chopin. Das ist der Fields-Nobelpreisträger, der Fields-Medaillenpreisträger von 2022. Und der hatte Folgendes zu sagen. Und dieses Video würde ich euch jetzt gerne zeigen.
Smartness is not that relevant for being creative in math. It's more about your experience and your sensibility. These things are going to shape your vision of the world, and it's going to make you think about something that somebody else would never think about. It is important that everybody finds what he likes in life. I'm very lucky. I'm doing a job that I enjoy. My work and my passion are the same thing. So I hope I can show how beautiful math is and how amazing being a mathematician is. I'm currently a professor at the University of Geneva. For me, math is really something that I share with people. When learning mathematics, we are told not to make mistakes, but that doesn't match my experience as a mathematician. I cannot tell you the number of wrong arguments I describe to my collaborators, but often they just bounce on it and realize that this is saying something else. They say, no, your thing is wrong, but look, if you modify it, then it's saying something interesting. Making mistakes is just an important component of the creative process, and you have to teach younger people how to accept that. Once they start to get it, math becomes more joyful. Oops.
Genau. Und die Moral der Geschichte ist, es geht also nicht immer um das, was wir Intelligenz nennen. Es geht um die eigenen Erfahrungen, um die eigene Sensibilität auf die Welt. Das ist, was uns fragen lässt. Das ist, was uns weiterbringt. Und klar, Mathe ist hart, ich spreche aus eigener Erfahrung. Aber sie gibt einem auch die Möglichkeit, die Welt zu verstehen. Wie zum Beispiel die Teilchenphysik. Durch die Mathe können wir grundsätzliche Konzepte verstehen. Und das ist schön. Warum ich euch das jetzt alles erzähle, ist, weil, naja, wie bereits gesagt, die Teilchenphysik beinhaltet viel Mathematik. Und wir werden auch heute nicht darum herumkommen, ein bisschen in die Mathematik einzutauchen und auch manchmal schwierige Konzepte zu besprechen. Und mein Appell an euch ist einfach, weiter zu fragen, weiter zu denken, auf eure eigene Sensibilität zu hören, weiter zu forschen und nicht aufzugeben, auch wenn ihr manche Dinge vielleicht nicht auf den ersten Moment versteht. Wie gesagt, Teilchenphysik kann echt schwierig sein. Gut, dann fangen wir also an. Und fragen uns die Fragen, die grundlegenden Fragen, die uns interessieren. Aus was ist die Welt? Aus was besteht eigentlich das Vakuum? So, genau diese Frage hat sich ein Herr namens Dirac auch gefragt. Und zwar hat er sich eine Gleichung angesehen, die ihr oben hier sehen könnt. Das ist die relativistische Impulsbeziehung. Ich glaube, Impuls macht einigermaßen Sinn, noch von der Schule, Masse mal Geschwindigkeit. Und relativistisch beschreibt einfach nur, dass sich Dinge sehr, sehr schnell bewegen und somit teilweise in Zeit und Raum verändern. Und er hat sich eben diese Gleichung angeschaut und hat sich gedacht, da bei dem E, also bei der Energie, da ist ja ein Quadrat. Das heißt, man könnte das Quadrat auf die andere Seite heben und dann würde Plus, Minus, Wurzel stehen. Das heißt, es gäbe eine positive Energie und eine negative Energie. Aber das macht ja auch keinen Sinn, oder? Also das Vakuum mit negativer Energie zu beschreiben, das macht einfach keinen Sinn. Deswegen hat sich Dirac Folgendes überlegt. Er hat neue Gleichungen erschaffen. Und man könnte meinen, dass diese negativen Energien aus den neuen Gleichungen etwa herausgestrichen werden würden. Aber nein, er hat sie als integralen Bestandteil für seine Theorien genutzt. Er hat das Vakuum nicht mit positiver Energie beschrieben, sondern ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, das Vakuum besteht aus unendlich viel negativer Energie und unendlich viel negativer Ladung. Das klingt absurd, oder? Aber wenn ihr hier zum Beispiel auf dieses Diagramm seht, also dieses rote und blaue Diagramm hier, dann könnt ihr sehen, diese roten Teilchen, die sollen eben diese negative Energie symbolisieren. Also Energie, die wir nicht sehen können, quasi wie Anti-Energie. Und das blaue Teilchen hier oben, das ist ein echtes Elektron, das, was wir in der normalen Welt sehen können. Und so hat er das Vakuum beschrieben. Und jetzt kommt's. Wenn man zum Beispiel einen sehr, sehr energiereichen Strahl auf ein Vakuum schießt, wie zum Beispiel das hier oben in der Zeichnung präsentiert ist, dann kann es sein, dass sich so ein Elektron, das sich in negativer Energie befindet, löst und in einen Zustand von positiver Energie kommt. Das ist dann ein Elektron. Aber das Vakuum ist ja nicht gleich wie vorher, oder? Da ist ja eine Lücke. Diese Lücke hat auch einen Sinn. Und zwar, er sagt, diese Lücke ist ein Positron, quasi das Antiteilchen des Elektrons. Das ist seine Beschreibung für das Antiteilchen des Elektrons. Und das Teilchen, das wir eben gerade durch Energie produziert haben, das kann wieder zurückfallen. Somit wird wieder Energie frei und das Vakuum ist genauso wie vorher. Dirac beschreibt die Entstehung von Teilchen und Antiteilchen auf diese Weise. Ist das nicht spannend? Und das Coole ist, diese Teilchen, die haben noch viel mehr Eigenschaften. Elektronen zum Beispiel. Sie können sich auch drehen. Und da kommen wir jetzt auf das nächste Thema. Und zwar der Drehimpuls in der Quantenmechanik. Man kann sich Teilchen, besonders Elektronen, nicht einfach als drehende Objekte vorstellen. Diese Drehung, also diese Eigendrehung, die nennt man Spin. Und das ist manchmal ein bisschen schwer, sich vorzustellen, weil das Elektron ja ein geladenes Teilchen ist. Und wenn es sich drehen würde, dann würde es ja abstrahlen. Das sehen wir im Prinzip nicht. Und deswegen ist die ganze Thematik um die Eigendrehbewegung eines Teilchens ein bisschen schwierig zu betrachten. Wieso wissen wir dann überhaupt, dass sie existiert, wenn wir sie nicht so direkt nachweisen können? Das ergibt sich durch ganz, ganz viel Mathematik. Wir haben sogar im Atomkern- und Teilchenphysikkurs in unserer Universität das gleiche Thema besprochen. Und zwar, dieses Bild, das ihr hier seht, das beschreibt quasi die Magnetquantenzahlen, also das sind andere Quantenzahlen wie Spinquantenzahlen, die eben im Experiment sichtbar sind. Und ich sag mal so, wie gesagt, die Mathematik dahinter ist ziemlich kompliziert. Das sind Eigenschaften von verschiedenen Teilchen, die nicht so leicht greifbar sind. Und damals, als ich diesen Vortrag gehört habe, da habe ich mich ungefähr so gefühlt wie Sie gerade jetzt. Das sind zwei Fotos, die an dem Tag entstanden sind, als ich diesen Vortrag gehört habe und ich mir wirklich gedacht habe, was soll das eigentlich? Aber es sind nun mal wichtige Erscheinungen von Teilchen, die wir dann später brauchen, um genaue Eigenschaften zu beschreiben. Aber keine Sorge, ab jetzt wird es ein bisschen einfacher. Man muss sich einfach nur merken, dass Teilchen, Elementarteilchen, in etwa etwas haben wie einen Drehimpuls. Sie drehen sich um sich selbst, aber diese Eigendrehbewegung, die kann man sich nicht wirklich vorstellen. Und wenn diese Eigendrehbewegung 1,5 beträgt, also eine Hälfte ist, dann nennt man das Teilchen Fermion. Das Elektron besitzt zum Beispiel eine Drehbewegung von 1,5 und ist somit ein Fermion. Genau, die Fermionen unterliegen dem Pauli-Prinzip, das heißt, sie dürfen nicht die gleichen Quantenzustände auf einmal einnehmen. Das heißt, ein Fermion kann zum Beispiel nicht den gleichen Spin haben wie das andere Fermion. Das würde das Pauli-Prinzip widersprechen, weil sie eben nicht den gleichen Quantenzustand einnehmen. Genau. Und dann gibt es noch die Quarks. Die Quarks, das sind ganz tolle Teilchen. Und zwar, ihr wisst, es gibt Protonen und Neutronen. Das sind aber keine Elementarteilchen. Es gibt kleinere Eigenschaften von Protonen und Neutronen. Man kann sie zwar nicht spalten, aber es gibt kleinere Elementarteilchen von ihnen. Und zwar nennen sich diese Dinge Quarks. Das klingt jetzt erstmal ziemlich komisch und die Geschichte dazu ist auch ziemlich lustig. Und zwar diese Person, die diesen Namen Quarks als erstes erfunden hat, die hat das Quarks danach benannt, nach dem deutschen Wort Quark. Die Person fand dieses Wort so lustig, dass sie sich gedacht hat, wow, wir nennen das Elementarteilchen genauso, weil das ist so lustig. Genau. Und ein Proton zum Beispiel, das besteht aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quarks. Und ein Neutron besteht aus zwei Down-Quarks und einem Up-Quarks. Ein Quarks hat jeweils die Ladung 2/3, also ein Up-Quarks hat die Ladung 2/3 und ein Down-Quarks die Ladung -1/3. Wenn man das zusammenzählt, dann kommt man beim Proton auf +1 und beim Neutron auf 0. Und genau deswegen haben sie auch die Ladung, die wir ihnen zuschreiben. Wenn Teilchen keinen halbzahligen Spin haben, sondern einen ganzzahligen Spin, dann nennt man sie Bosonen. Und diese Bosonen, die sind interessant, weil sie können den gleichen Quantenzustand einnehmen. Sie unterliegen nicht dem Pauli-Prinzip. Und das ist insbesondere spannend, wenn man sich zum Beispiel Laser anschaut. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen sich einfach für Laser interessiert, aber das ist allein nicht möglich, weil Bosonen den gleichen quantenmechanischen Zustand einnehmen können. Genau. Und weitere Bosonen sind Gluonen. Gluonen könnt ihr zum Beispiel hier oben sehen. Das sind diese orangenen Verbindungen zwischen den verschiedenen Quarks. Die halten die Quarks quasi zusammen, dass sie nicht auseinanderfallen. Genau. Und dann gibt es noch ein ganz, ganz, ganz besonderes Teilchen. Und zwar das Higgs-Teilchen. Und davon möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Der 4. Juli 2012 war ein Mittwoch. Die Zeitungen in Deutschland titelten, dass fast 250.000 Menschen hierzulande in der Friseurbranche arbeiteten, wobei viele der Lohn nicht einmal zum Leben reiche und sie durch staatliche Leistungen unterstützt werden müssten. An diesem Tag schaffte die Bundesregierung die Schatzbriefe ab und Matthias Sammer erhielt für seinen ersten Tag beim FC Bayern Vorschusslorbeeren von der Bild-Zeitung. Sammer greift durch. Im Übrigen war es der Nationalfeiertag des Landes, den Martin Waldseemüller 1507 den Namen gegeben hatte. Jedes Jahr am 4. Juli gedenken die Vereinigten Staaten von Amerika der Verabschiedung ihrer Unabhängigkeitserklärung von 1776 und feiern ihren Gründungstag. So weit, so gut. Aber an diesem scheinbar so gewöhnlichen 4. Juli ging es um nichts Geringeres als die Entdeckung einer neuen Welt. Einer Welt weit jenseits unserer direkten Anschauung und unseres Verständnisses. Am 4. Juli 2012 wurde, zuerst noch unter Vorbehalt, etwas bekannt gegeben, das zu den tiefsten Erkenntnissen über die Struktur der Materie des ganzen Universums gehört. In einer gigantischen unterirdischen Anlage, teils in der Schweiz und teils in Frankreich, hatte man sich seit Monaten auf die Suche nach etwas begeben, das rund 50 Jahre zuvor von theoretischen Physikern mittels hochabstrakter mathematischer Modelle vorhergesagt worden war. Das Higgs-Teilchen. Und darum soll es jetzt als letztes gehen. Das Higgs-Teilchen, das ist ein ganz besonderes Teilchen. Und jetzt kommt's. Ihr alle, ihr habt eine alleinige Masse durch das Higgs-Teilchen. Das Higgs-Teilchen ist ein Teilchen, das uns und der ganzen Materie ihre Masse gibt. Das heißt, wir leben in einem Higgs-Feld. Was bedeutet das? Jedes Teilchen, das Masse besitzt, schwirrt durch dieses Higgs-Feld und wird, wie in einem Schwimmbad, zurückgehalten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel schwimmen gehen und versuchen, durch dieses Wasser uns zu bewegen, dann werden wir zurückgehalten. Genauso funktioniert es mit diesen Elementarteilchen, die Masse haben. Massebehaftete Teilchen, die kommen schwerer durch dieses Feld. Und Teilchen ohne Masse, wie zum Beispiel das Photon, die haben es ganz leicht. Die haben gar keine Interaktion mit diesem Higgs-Feld. Und das finde ich einfach total spannend. Am Anfang des Universums, da gab es sowas wie Masse noch gar nicht. Erst wenige Zeitpunkte nach dem Universum da brach diese Symmetrie und Dinge bekamen Masse. Das Higgs-Feld ist der einzige Grund, warum wir heute so leben, wie wir leben. Also, jetzt ist natürlich die Frage. Das ist das Standardmodell der Teilchenphysik. Ein Haufen voller Teilchen, die wir jetzt zum Teil besprochen haben. Und zwar, hier können wir das Up-Quark, das zum Beispiel in den Protonen und Neutronen sowie das Down-Quark sehen. Dann gibt es noch das Charm und das Strange-Quark, das Top- und das Bottom-Quark, das eigentlich nur schwerere Abkömmlinge der anderen Quarks sind. Dann gibt es noch Dinge wie Leptonen, die wir auch schon besprochen haben. Und zwar wie ein Elektron, das ist ein Lepton. Dazu gibt es noch Neutrinos, das sind kleinere Teilchen, die für die Masse zuständig sind, um das auszugleichen. Myonen und das Tauon, das schwerere Teilchen von Elektronen sind. Dann gibt es noch das Higgs-Boson, das wir auch besprochen haben. Also ein kompletter Teilchenzoo. Da ist natürlich die Frage, das ist schon komisch, oder? Also, wieso genau diese Konstellation von Teilchen? Wieso gibt es nicht mehr, wieso gibt es nicht weniger? Haben wir irgendwas übersehen? Das ist eine Frage, die mich eigentlich ziemlich viel beschäftigt und weswegen ich auch vorhabe, in die Teilchenphysik zu gehen und daran genauer zu forschen. Und ich weiß, dass die Teilchenphysik manchmal wirklich, wirklich seltsam wirkt. Und ich möchte euch aber dazu animieren, dass ihr auch über solche Dinge nachdenkt und euch denkt, wie kann das sein? Das ist unsere Welt, die aus solchen Dingen besteht. Vielleicht sollte man einfach einmal drüber nachdenken und nachforschen und sich Fragen stellen. Genau. Das ist mein Vortrag über Teilchenphysik. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal mehr verstanden als vorher. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber solltet ihr noch Fragen haben, wäre jetzt der Zeitpunkt. Das funktioniert hier so, ihr hebt eure Hand und dann klettere ich zu euch durch. Da drüben ist eine. Haben wir eine nähere? Sonst gehe ich schon mal los.
Also meine Frage wäre einmal, kann man das experimentell beweisen und wenn ja, wie? Oder ist das quasi in einer Rechnung rausgekommen, dass das sein muss, weil sonst gewisse Rechnungen nicht aufgehen, die aufgehen sollten?
Also es ist so, dass am Anfang natürlich die Rechnungen so produziert wurden und dann hat man sie experimentell nachgewiesen. Also all diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, wie Gluonen, Quarks und so weiter, die sind alle experimentell überprüft. Quarks weist man zum Beispiel so nach, indem man zum Beispiel in CERN in dem Teilchenbeschleuniger zwei Protonen aneinander schießt und dann entstehen sogenannte Jets, die man dann die bestimmte Ablenkungen haben und durch die Ablenkungen kann man zum Beispiel die Winkel ausmessen und so und da kann man dann Rückschlüsse ziehen auf die Gluonen, die da drinnen sein müssen und die Quarks, die drinnen sein müssen. Also das ist alles experimentell bestätigt. Genau.
Ja. Weitere Fragen? Ja?
Woher weiß man denn, dass es nicht wirklich noch andere Teilchen gibt? Ich meine, das Higgs hat man auch lange vermutet und hat es dann bewiesen, aber woher kann man genau sagen, ja okay, das war's jetzt. Das kann man doch eigentlich nicht wirklich, oder?
Ja, genau. Also eigentlich, soweit ich weiß, geht man in der Teilchenphysik immer so vor, dass man sich halt anschaut, okay, stimmt irgendwas mit den Theorien gerade nicht? Also momentan haben wir ja zum Beispiel das Problem von dunkler Materie oder so, das können wir absolut nicht erklären, deswegen sucht man dann nach bestimmten Teilchen und schaut, wie man das irgendwie erklären kann und solche Sachen. Wenn man natürlich solche Lücken in den Theorien hat, dann sucht man weiter und schaut oder baut größere Beschleuniger und schaut, was passiert und so, aber es kann man eigentlich nicht wirklich sagen, okay, das ist jetzt abgeschlossen. Das ist vielleicht auch das, was so ein bisschen manchmal nervig an der Teilchenphysik ist, weil man eben nicht weiß, wann es eigentlich vorbei ist und wann man die richtigen Theorien hat, ja.
Weitere Fragen? Da drüben?
Du hast jetzt gesagt, dass sich Protonen und Neutronen nicht spalten lassen, obwohl sie aus Quarks bestehen. Gibt es dafür irgendwie eine anschauliche Erklärung, warum das nicht geht?
Ja, das hat mit den Gluonen zu tun, also diese Kleberteilchen, die quasi zwischen den Quarks, also die Quarks quasi verbinden. Die sind allgemein nicht spaltbar. Da müsste man jetzt in die Theorie der Farbladungen gehen und so weiter. Also man könnte theoretisch, also ab einem gewissen Punkt, wenn man ganz, ganz viel Energie draufhaut, dann kann man so ein Quark-Gluon-Plasma entwickeln irgendwie. Also, aber es ist nicht möglich, wirklich ein Up-Quark zum Beispiel zu nehmen und sagen, das ist jetzt ein Up-Quark. Genau, ja.
Dann haben wir bei der 2 eine Frage.
Ja, die sind nicht stabil, genau.
Du hast am Anfang gesagt, dass Dirac das Vakuum mit negativer Energie besetzt hat. Mhm. Ist das noch immer aktueller Stand? Und das Zweite ist, wo fängt Vakuum an? Also ist zwischen Elektronen und Protonen ist ja nichts. Ist das auch schon Vakuum oder gibt es da einen Übergang?
Also das Vakuum, also das idealistische Vakuum ist einfach das, gar keine Teilchen darin existieren, also nur die Quantenfluktuationen eben existieren. Und die Sache ist die, natürlich, wir können so Dinge nicht, also wie negative Energien nicht nachweisen, weil sie einfach nicht in unserer Welt so existieren. Es ist einfach so, wie Dirac seine Gleichungen geschrieben hat und sie funktionieren. Und deswegen hat er, also versucht man eben ein Konzept aufzubauen, um das besser zu verstehen. Richard Feynman zum Beispiel hat eine etwas andere Interpretation, die auch funktioniert, und zwar beschreibt er Positronen, also die Antiteilchen von den Elektronen, als Teilchen, die in der Zeit zurückreisen können und sich Photonen holen können. Also das sind natürlich verschiedene Ansätze, die man jetzt nicht so direkt überprüfen kann, weil sie eher Interpretationen sind, um bestimmte Konzepte besser zu verstehen. Ja.
Haben wir noch Fragen vom Signal Angel? Okay, das ist auch nichts. Das Mikro kommt.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Da war ganz viel Neues für mich drin. Du sagtest, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Higgs-Teilchen sowas wie, dass die Materie erst später entstanden ist oder dass es einen Moment gedauert hat, bis es entstanden ist. Danke. Könntest du das noch erläutern? Was war davor oder warum kam es dann dazu?
Klar. Es ist eine hochmathematisch und abstrakte Theorie. Also ich habe einen Professor momentan, der genau an dem Thema auch forscht. Man kann sich das so vorstellen, dass am Anfang, also dieses Thema hat generell ganz, ganz viel mit Symmetrie zu tun. Symmetrie ist in der Teilchenphysik ein ziemlich kompliziertes Thema. Und es geht darum, dass man eben am Anfang des Universums eben angenommen hat, dass alles symmetrisch war. Zum Beispiel, und wenn Masse symmetrisch ist, also sozusagen, wenn das Higgs-Feld symmetrisch ist, dann existiert keine Masse. Das ist die Theorie, das muss so sein, sonst wäre die Symmetrie gebrochen. Wie Masse trotzdem existieren kann, also wie man sich das erklären kann, ist einfach dadurch, dass diese Symmetrie nur ganz, ganz, ganz kurz vorhanden war. Das heißt, es gab ganz, ganz kurz keine Masse. Und dann dieser Zustand war einfach instabil und der ist leicht gebrochen und somit ist Masse entstanden. So stellt man sich das irgendwie vor. Genau. Es ist ja ein bisschen sehr mathematisch.
Haben wir noch weitere Fragen? Ah, hier vorne.
Ja, wie lange studierst du jetzt schon und befasst dich damit und wann war für dich der Punkt, wo du sagst, jetzt, wenn du dir das alles anschaust, so erscheint es wirklich einfach logisch, so wenn du auch die Mathematik dahinter weißt und so weiter.
Ich bin erst im ersten Semester, deswegen, ich studiere erst seit diesem Herbst. Und natürlich, also ich kann die ganze Mathematik dahinter noch lange nicht. Das sind sehr, sehr viele, sehr komplizierte Theorien mit Tensoren, irgendwelchen Gauss-Theorien und so weiter. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Und ich selbst bin gerade auf dem Weg dazu, ein besseres Verständnis dafür zu generieren und das alles ein bisschen intuitiver zu machen. Das ist mein Ziel. Aber ich würde sagen, dass ich das Thema noch lange nicht verstanden habe und natürlich noch lange nicht so ein Verständnis auch generiert habe, dass ich damit zufrieden bin, sagen wir so. Ja, genau.
So, weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann, Rosa, nochmal vielen, vielen Dank. Oh, jetzt gäbe es noch eine Signal Angel-Frage. Ich glaube, die schaffen wir noch, oder? Ja.
Ja, moin. Das Internet wollte wissen, von den konkurrierenden Theorien, hast du einen Favoriten? Welchen findest du, sagen, als beste Erklärung so zwischen Loop-Quantum-Theorie, die MT-Theorien, Supersymmetrie und so weiter?
Entschuldigung, ich habe überhaupt nicht gesehen, wer diese Frage gerade gestellt hat.
Das kam von da hinten.
Okay, Entschuldigung, welche Theorien nochmal?
Aufgeführt wurden Loop-Quantum-Theorie, eine der M-Theorien, Supersymmetrie und so weiter.
Ich persönlich bin kein großer Fan von den String-Theorien und diesen Super-Theorien, weil, wie soll ich sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen schlecht, dass ich das jetzt schon sage, weil ich natürlich noch keine Ahnung habe, wie die Mathematik dahinter funktioniert, aber ich bleibe gern am Boden der Tatsachen. Ich würde gern Dinge haben, die nicht in 11 Dimensionen stattfinden, sondern vielleicht leichter verständlich sind. Also das wäre nicht natürlich mein Wunsch, wenn die Theorie mich dorthin bringt, dass wir am Schluss in einer Welt von 11 Dimensionen leben. Na gut, dann muss ich es akzeptieren. Aber im Prinzip würde ich natürlich erstmal irgendwo in die Richtung Forschung gehen, wo wir bei den 3 Dimensionen bleiben, sagen wir mal so. Genau.
Okay. Dann nochmal, gibt es noch Fragen? Signal Angel. Wunderbar, dann nochmal. Danke, Rosa. Applaus